Prophet Micha, einer der kleinen Propheten im Alten Testament, tritt vor das Volk Israel und sagt folgende Worte zu ihnen in Micha 6, Kapitel 6, Verse 6 bis 8. Er stellt eine Frage, und zwar folgende. Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe. Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr Wohlgefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Strömen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung? Die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Dann kommt eine Antwort. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Der Micha stellt eine zentrale Frage. Womit soll ich vor den Herrn treten? Und man könnte sagen, wie? Was ist die richtige Art und Weise? Was ist passend, um vor ihm zu erscheinen, in seine Gegenwart hineinzukommen? Vielleicht müssen wir uns auch fragen, wie bin ich heute da? Wie erscheine ich vor meinem Gott? Wie erscheinen wir als Gemeinde heute, wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst vor unserem Gott? Das Gute an dieser Passage im Micha ist, dass er nicht nur eine Frage stellt und dann kann jeder selber entscheiden, was gut und richtig wäre oder was für ihn jetzt gerade passt. Nein, er gibt auch die Antwort dazu. Und man kann sie eigentlich folgendermaßen zusammenfassen. Das, was der Micha sagt, ist, es geht nicht um äußeren Gottesdienst. Es geht nicht darum, dass er einfach eine gewisse Anzahl Regeln, du sollst und du sollst nicht, einhaltet. Es geht um etwas viel Zentraleres. Es geht um dein Herz. Es geht um dein Herz. Oder wie es der Schreiber von der Chronik sagt, so treffend. Wo auch die Frage ist, ja, was will denn der Herr? Nach was sucht er? 2. Chronik 16, Vers 9 lesen wir. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und könnt ihr euch das so vorstellen? Gott sucht, er schaut, wo ist einer? Wo ist einer, der mit ganzem Herz bei mir ist? Nicht, wo vollkommen lebt, um das geht's nicht, aber wo wirklich will, wo sein Anliegen ist, wo sein Herz für die Sache vom Herr brennt. Und er sagt, wenn ich so einen finde, an dem wird ich mich mächtig erweisen. Und Gott hat oft die schwachen Gefäße gebraucht. Die, wo mir wahrscheinlich dran vorbeigelaufen wären. Aber er sucht nicht nach unseren Fähigkeiten. Es geht nicht darum, was wir machen können. Sonst geht es darum, was er bereits gemacht hat. Das ist die Grundlage. Und dann sucht er die, die Recht üben. Und zwar egal, was es kostet. Das Richtige machen. Auch wenn du einen Nachteil daraus rausziehst. Er sucht die, die Güte lieben. Das Gute. Das, was Gott ehrt und am Nächsten dient. Und ihr wisst, das, was am Nächsten dient, ist nicht unbedingt das, was der Nächste immer das Gefühl hat, sei gut für ihn. Alle, die Kinder haben, wissen das. Die Kinder meinen manchmal oft, sie wissen, wie ihr Ernährungsplan aussehen sollte. Aber das stimmt nicht immer ganz mit unseren Vorstellungen überein. Das Dritte, was der Herr sucht, oder wo er sagt, so soll er von mir erscheinen, das ist das, was ich suche. Ist, demütig zu wandeln mit deinem Gott. Demütig. Die Zusammenfassung erinnert sehr stark an Glückseligpreisungen, wo damit anfangen, dass wir arm im Geist sein sollen und traurig über unsere Sünden. Das ist ein Ausdruck von Demut. Dass wir sanftmütig sein sollen. Hunger nach Gerechtigkeit, nach dem, was richtig ist, nach dem Recht. Und dann eine Barmherzigkeit zu üben. Güte zu lieben. Wisst ihr, der Gott vom Alten Testament ist der gleiche wie der vom Neuen Testament. Wir wissen einfach mehr, wen er ist. Aber es ist nichts Neues. Das ist schon immer das, was er hat wollen von seinen Kindern. Und das, was der Micha sagt, widerspiegelt sich eigentlich in den Glückseligpreisungen, wo wir ja drin sind. Und an dieser Stelle kurz die Zwischenfrage. Was denkt ihr, wenn jemand diese Sachen beherzigt, die wir gerade gelesen haben bei Micha? Oder auch die Auflistung oder den Aufbau, wo wir in den Glückseligpreisungen haben? Was hast du das Gefühl, was ist das für eine Person, wenn du dir jetzt probierst vorzustellen? Was ist das für eine Atmosphäre? Oder wie fühlt es sich an, wenn man in der Gegenwart von jemandem ist, der Recht übt? Güte liebt und in Demut vor Gott und mit Gott wandelt. Es wird jemand sein, in dessen Gegenwart man sich entweder wohlfühlt oder überhaupt nichts mit dem Wort zu tun hat. Und zwar aus einem schlichten und einfachen Grund, weil jemand, der diesen Charakter hat, der das lebt, der ja nichts anderes ist als Widerspiegeln vom Wesen Gottes, der muss eigentlich gar nicht viel sagen. Und gleich kommt über Sünde in meinem eigenen Leben. Und entweder geht man mit dem Buß fertig zum Herr, wie es auch Glückseligpreisig sagen, glückselig, die da trauern, denn sie werden getröstet werden. Oder man findet, oh, mit dem wollte ich aber nichts zu tun haben. Das geht mir jetzt ein bisschen zu nahe. Und man nimmt Abstand. Und es hat eine Person gegeben, die das in Vollkommenheit verkörpert hat. Und zwar war das Jesus Christus selbst gewesen. Und die Leute sind entweder unwiderstehlich hingezogen gewesen zu ihm. Und die anderen haben geschrien und sich überlegt, wie sie ihn können umbringen. Das ist Tatsache. Das passt auch sehr gut zu dem, was dann weiterkommt. Nicht heute, aber wie es weitergeht in den Glückseligpreisungen, weil es scheint paradox, aber nach der Seligpreisung, wo wir dran sind, jetzt ja glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen, kommt glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Man würde doch meinen, dass jemand, der das erfüllt oder in diesen Sachen lebt und das liebt, wo in der Seligpreisung steht, vor allem in den Arm geschlossen wird. Und dann so etwas. Nein, es bedeutet auch Verfolgung. Und vergessen wir nie, Jesus hat einen Sohn gebracht. Die Propheten haben einen Sohn gebracht. Und die Apostel, alle bis auf den Johannes, beim Johannes weiß man nicht, ob er eines natürlichen Todes gestorben ist, im Exil, aber alle anderen 11, die nach dem gestrebt haben, hat man umgebracht. Sie sind der eine, wie wir es im Korintherbrief lesen, den Geruch vom Leben zum Leben und der andere vom Tod zum Tod. Eins ist aber sicher. Eine Person, die sich eben nach diesen Sachen sehnt, die in dem lebt, ist jemand, wo die Verheißung gilt, wo wir dran sind. Matthäus 5, 9, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und wir sind immer noch beim gleichen Thema. Die Aufforderung an uns, sei ein Friedensstifter. Weil es ist eine Seligpreisung auf denen, die Frieden stiftet. Nicht nur Frieden erlieben, nicht nur Frieden erhalten wollen, nicht nur sich über Frieden freuen, sondern wo ihn stiftet. Wo alles daran setzt, dass sicher Frieden erhalten bleibt und dort, wo er in die Brüche gegangen ist, wieder Frieden darf entstehen. Nicht Skifrieden. echten Frieden. Und die Verheißung muss so einer Person gelten, weil die Eigenschaften, die wir vorher aufgezählt haben, alle die sind, die es braucht, um ein Friedensstifter zu sein. Er ist ein wahrer Sohn Gottes, indem er eben sein Wesen widerspiegelt. Wir haben das letzte Mal angeschaut. Das hat einen Grund, warum Söhne Gottes steht und nicht Kinder Gottes. Kinder Gottes, das betont mehr die Familienzugehörigkeit. Sohn betont die Wesensähnlichkeit. Dass man von unserem Wesen, von unserem Sein, von unserem Herz aus Gott ähnlicher werden. Und das widerspiegelt, wo er ist. Ein Gott, der gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn. Und nicht vergisst, wie wir es auch heute gehört haben im Psalm 103, dass wir letztendlich ein zerbrechliches Gebilde sind. Wir sind alle nicht so stark, wie wir meinen. Aber es ist auch nicht nötig, weil wir haben einen starken Gott. Es ist ein Gott, wir haben das letzte Mal angeschaut, einfach noch mal kurz, um ihn in Erinnerung zu rufen, wo sich selber Gott des Friedens nennt. Philipper 4, Vers 9. Er ist der Gott des Friedens. Er ist ein Gott, der Gedanken vom Frieden über den Menschen hat. Jeremia 29, 11. Und sein Sohn, Jesus Christus, unser Erlöser und unser Herr, unser Herr, der, der bestimmt, der, der uns gekauft hat, sodass wir nicht mehr uns selber gehören, sondern ihm. Er trägt selber den Titel Friedefürst. Und er ist der, der Frieden bringen wird. Er wird ein Friedensreich aufrichten, das kein Ende mehr hat. Ein beständiger, echter, ewiger, wahrer Frieden wird er bringen in seinem Friedensreich. Und das Reich, das er bringt, beschreibt der Paulus im Römer 14, 17 bis 18 folgendermaßen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern, um was geht es im Reich? Und erinnert euch, Seligpreisung, Bergpredigt, hat viel damit zu tun, wie ist das Reich, das Gott aufbaut? Wie kommt man rein? Was zeichnet die aus, die drin sind? Und vor allem, was für ein König hat das Reich? Und vieles geht ums Reich. Es ist ein Thema, das sich durchzieht durch die Bibel, wie ein roter Faden. Im Gebet, das nachher kommt, im Kapitel 6, wo Jesus die Jünger lehrt, zu beten, ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Dein Reich komme. Und es geht ums Reich. Alles, die ganzen Sachen da im Kontext von der Bergpredigt. Und der Paulus beschreibt das gleiche Reich, denn das Reich ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Friede ist ein essentieller Bestandteil von dem Reich. Dann, wenn es kommt, aber schon jetzt für die, wo Bürger sind von dem Reich, wo bereits dazugehören. Er schlussfolgert, denn wer in diesem, dem Christus dient, in dem Reich und auf die Art und Weise, ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. Und er merkt, das ist ziemlich ähnlich wie das, was der Micha gesagt hat. Und es ist ziemlich ähnlich wie das, was wir in der Bergpredigt lesen, in der Seligpreisung. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden, Freude. Oder man kann es wiederum zusammenfassen. Es geht eben nicht einfach um äußeren Gehorsam. Wir können sehr schnell in einen Trott verfallen, wo wir machen, was gemacht werden muss. Aber unser Herz ist längst weit davon entfernt, sich an diesen Sachen zu freuen oder echten Frieden drin zu finden. Und es ist ein Fakt, dass wenn das Herz von Gott richtig ist, dann werden die entsprechenden Werke folgen. Weil das Prinzip ist ganz einfach. Das, was drinnen ist, kommt raus. Das, was drinnen ist, kommt raus. Und man kann nicht behaupten, dass im Herzen alles stimmt, wenn das Leben ein absolutes Chaos ist und hinten und vorne nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das ist ein frommer Spruch und nichts mehr. Nichts mehr. Die Bibel lehrt immer, wenn es drinnen stimmt, stimmt es auch aussen. Nicht perfekt. Nein, wir sind alle Sünder. Wir sind alle am Wachsen. Wir sind alle auf dem Weg dorthin, wo wir her sollen. Aber das Herz muss stimmen. Und es ist auch ein Fakt, dass wenn der Gott vom Frieden in deinem Herz auf dem Thron sitzt, oder wie man es in Bern gern singt, wie heisst es, König von meinem Herz, wenn er wirklich regiert, dann wird Volk sein, dass auch du ein Friedensstifter sein wirst. Weil er ist gekommen, um Frieden zu machen. Was sind die ersten Worte bei der Geburt Jesu, wo die Engel sagen? Friede den Menschen. Friede. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Einen echten Frieden. Einen echten Frieden. Und die Bürger von seinem Reich zeichnet sich aus durch einen Hunger nach Frieden. Und einem Verlangen auch, echten Frieden zu stiften. Ein Frieden, wo der Ursprung einzig, allein, ausschließlich bei Gott liegt. Das haben wir das letzte Mal angeschaut, sehr ausführlich. Der Ursprung für echten Frieden liegt einzig und allein bei Gott. Christus allein ist der Friedenfürst. Er ist der, der uns mit Gott versöhnt. Er ist der Einzige, der zwischen dem sündigen Mensch und dem durch und durch heiligen Gott Versöhnung kann wirken. Durch das, was er da hat am Kreuz. Das ist die Botschaft vom Evangelium. Dass es eine Rettung gibt für alle, die da glauben. Eine Rettung aus Gnade, nicht aus Werk. Nicht, weil wir irgendetwas dazu beitragen hätten. Weil der Rettung, der Frieden, alles. Alles Gute kommt von wo? Von oben. Von Gott. Er ist der Geber von allen guten Dingen. Und so ist er auch der Ursprung von dem Frieden. Und der zweite Punkt, die Umsetzung. Dass der Frieden wirklich Realität geworden ist. Auch wenn Gott ist, hat er nicht einfach können sagen, ja, ich lasse jetzt mal 5 Grad sein und drücke nicht nur eins, sondern beide Augen zu und, ach, ist alles halb so wild. Nein. Der Frieden, die Rettung, ist eine teuer, teuer erkaufte. Die Rettung und der Frieden ist erkauft worden mit dem Leben von seinem einzigen und geliebten Sohn Jesus Christus. Und wir lesen von ihm, wie das zur Umsetzung gekommen ist. Nachdem der Ursprung bei Gott ist, hat es umgesetzt werden. Kolosser 1, 19 bis 20. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und durch ihn, das ist Christus, alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Es gibt keinen Frieden auf eine andere Art und Weise. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge im Himmel. Alles, überall. Er ist der Friedenfürst über die Gesamtschöpfung, über alles, was es gibt. Und man kann es so anschauen, der Ursprung von dem Frieden, die Umsetzung davon, das beschreibt eine vertikale Beziehung zu Gott ufen und vor allem zu Gott aber, wo er zu uns gekommen ist und dass wir jetzt Zugang haben zu ihm. Es sind die vertikalen Voraussetzungen oder Elemente vom Friedensstiften. Und ohne die geht nichts. Aber wirklich gar nichts. Aber da, wo Frieden mit Gott herrscht, da, wo Menschen mit ihm wirklich versöhnt worden sind, da finden wir auch 2 ganz wichtige Sachen. Erstens, die komplette Ausrüstung, um ein Friedensstifter zu sein. Alles, was du und ich brauchen, um ein Friedensstifter zu sein, haben wir bereits überkommen. Alles. Wir schauen es gerade an miteinander. Und das Zweite, wenn nicht nur die Ausrüstung, sondern was nützt dir, wenn du die beste Ausrüstung daheim hast und nicht weißt, was damit anzufangen. Wir haben auch einen Auftrag, einen ganz klaren Auftrag mit dem bekommen. Eine komplette Ausrüstung und einen klaren Auftrag. Die Ausrüstung, und ich glaube, das ist etwas, was wir oft vergessen. Wir leben ja irgendwo in einer Neidgesellschaft, oder? Wenn der Nachbar ein bisschen mehr hat, ein schnelleres Auto, ein grösseres Häuschen, nettere Ferien, dann können wir uns nur bedingt mit dem freuen. Irgendwie finden wir, wieso der und ich nicht? Und wir haben irgendwo das Gefühl, wir kommen zu kurz. In vielen Bereichen, in x Bereichen. Und es gibt eine ganze Industrie, die nichts anderes macht, als dir dauernd zu sagen, dass du irgendwo zu kurz gekommen bist. Dass du etwas noch brauchst, dass du wirklich kannst glücklich sein und Frieden haben. Die ganze Werbebranche. Was machen sie anders, als zu sagen, das musst du haben, dort musst du gewesen sein, das musst du gemacht haben. Sonst fehlt dir etwas. Aber bei Gott fehlt uns nichts. Absolut gar nichts. Jedes Kind Gottes hat in dem Moment, wo es zum Glauben kommt, in dem Moment, wo es errettet wird, die komplette Ausrüstung bekommen und da nur ein paar Auszüge aus dem. Wenn ihr mitschreibt, würde ich euch empfehlen, schreibt euch die Versen auf. Falls ihr wieder mal das Gefühl habt, dass ihr zu kurz kommt, auch bei Gott, leset ihr die durch und fragt euch, was steht da? Zum Beispiel Epheser 1,3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit einigen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen in Christus. Ja, dem gebe ich ein paar. Der hat nichts verdient, der kommt nichts über. Der muss selber schauen. Das steht nicht da. Sondern gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder. Kein einziger ist ausgelassen worden. Hat keine vergessen. Ist nicht irgendwo, dass er von einem bis nicht mehr genug Lager gehabt hat und gesagt hat, oh, tut mir leid, du bist jetzt halt zu kurz gekommen, aber hast du da noch ein schönes Päckchen? Nein. Alle sind gesegnet mit jeder Segnung in der himmlischen Region. Himmlisch, das, was von Gott kommt, dort, wo er daheim ist. Das, was weit über das Irdische ausgeht. Das, was ewigen Bestand hat. Und es sind alle gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. 2. Petrus 3, 1 bis 4. Und ihr merkt ein bisschen, die Sache steht immer am Anfang vom Brief. Um den Leuten von Anfang an zu sagen, meine lieben Freunde, ihr habt alles. Es ist keiner zu kurz gekommen. Kein einziger. Hat niemand ein kleineres Kuchenstückchen bekommen als der Brütsch. Nein. Alle. Um einfach von vornherein den Fokus auf Güte und Gnade Gottes zu richten. Und dann aus dem Vollen raus, dass wir alles haben, überzugehen zu dem, wie wir jetzt damit sollen. Umgehen, was wir damit sollen machen. 2. Petrus 3, 1 bis 4 in seiner göttlichen Macht. Nein, falsch geschrieben. 2. Petrus 1, 3 bis 4. Ich habe gesagt, steht am Anfang, ihr müsst mitlesen, ihr müsst schauen und sagen, hey, aber das stimmt doch gar nicht. Ihr müsst bereit sein, ihr müsst alles prüfen anhand der Schrift, ob es sich wirklich so verhält. Und wenn es nicht ist, müsst ihr euch melden. Ist gut. Also, 2. Petrus 1, 3 bis 4. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Alles. Was zu einem Leben in der Ehrfurcht, oder wie wir es vorher gehört haben, alle wohnen fürchtet. Alles, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Das ist ein sogenannter Superlativ, das ist das Oberste. Wenn etwas grösst ist, gibt es nichts mehr Grösseres. Wenn es das Kostbarste ist, dann bist du zu oberst angekommen, mehr gibt es nicht. Und er sagt, das habt ihr bekommen. Das Grösste, das Beste, das Kostbarste, was es gibt. Gestützt auf sie, auf das, was Gott dir mitgegeben hat, was er dir in den Rucksack hineingetan hat. Und nicht gestützt auf mich. Nicht, was ich kann, nicht, was ich bin. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Wow, ziemlich gute Ausrüstung bis jetzt, oder? Jetzt kommen wir zu einem Klassiker, wo die einen immer finden, ich habe zu wenig Liebe. Nein, hast du nicht. Hast du wirklich nicht. Römer 5, 8 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Nicht sie wird. Nicht sie ist im Begriff. Passiert. Vergangenheit. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Alle Kinder haben den Heiligen Geist. Und mit ihm die Liebe Gottes, wo ausgegossen worden ist. Oder wie es an einer anderen Stelle heißt, ich habe euch zuerst geliebt, deshalb lieben wir ihn. Und darum können wir auch unseren Nächsten lieben. Und Römer 8, 32, das ist so eine gewaltige Aussage. Römer 8, 32, er, und mit dem ist Gott der Vater gemeint, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und was der Paulus mit dem sagen wollte, ist, schau mal, der Vater hat das absolut Liebste, was er gehabt hat. Das Beste, das Größte, das Kostbarste. Geben. Hast du dann wirklich das Gefühl, dass er irgendetwas Gutes dir vorenthaltet? Ich weiss, das Gefühl haben wir manchmal. Darum müssen wir wissen, was da steht. Weil unser Gefühl, Gott hat uns als Menschen gemacht mit Gefühl. Gefühle sind nicht schlecht, aber sie dienen nicht als Orientierungspunkt und schon gar nicht als Anker. Weil wenn es 3 Wochen schifft, der Chef geht den Grausam auf den Nerv. Vielleicht hast du noch ein bisschen Fieber. Kind tun blöd. Dann wage ich zu behaupten, dass wir uns alle nicht so toll fühlen. Aber Gott ist der gleich. Gott hat sich nicht geändert. Sein Wort hat sich nicht geändert. Seine Zusagen haben sich nicht geändert. Seine Treue, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit haben sich nicht geändert. Und an dem müssen wir uns festheben. Und wissen, dass er uns alles geschenkt hat. Alles. Jedes Kind Gottes hat die volle Ausrüstung bekommen. Und wenn wir das anwenden jetzt auf das Thema, wo wir drin sind, sei ein Friedensstifter, dann haben wir oft den Eindruck, und sagen das manchmal vielleicht auch, weißt, Ich kann einfach nicht. Es ist nicht, dass man nicht könnt. Ich will nicht. Wir wollen nicht. Wir sind nicht bereit, über unseren Schatten zu springen. Wir sind nicht bereit, uns zu demütigen. Nein, wir wollen oben aufschwimmen. Wir wollen die erste Geige spielen. Für die 2 Geige hat es immer einen Haufen Platz. Aber die erste, das wollen alle. Das will jeder. Und das ist der beste Nährboden für Unfrieden. Und wir haben alles bekommen. Und darum ist es nicht, ich kann nicht. Sondern wir müssen zu uns eingestehen. Ich will nicht. Ich will jetzt nicht mit dem schauen, dass wir Frieden bekommen. Das war die Ausrüstung. Und die Ausrüstung, wie gesagt, kommen wir rüber für einen Auftrag. Und der Auftrag ist das Thema der Predigt. Ist die Verheißung von Matthäus 5,9. Sei ein Friedensstifter. Sei ein Friedensstifter. Und den Auftrag haben wir das letzte Mal auch ausführlich angeschaut. Nur zwei Verse, um so einen Namen in Erinnerung zu rufen. Wir haben es gesehen, vor er gekreuzigt worden ist. Danach, bevor er ans Kreuz unmittelbar gegangen ist. Nachher, wo er Zeit mit seinen Jüngern verbracht hat. Und bevor er in den Himmel aufgefahren hat. Ein Thema hat die Diskussion, wo Jesus mit seinen Jüngern geführt hat, immer wieder bestimmt. Und zwar folgendes. Johannes 20, 19 bis 21, beziehungsweise nur der Vers 21, wo Jesus den Jüngern begegnet nach der Auferstehung. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Bezeichnend auch wieder, he? Friede. Das ist so ein Dominanzthema. Aber das ist nicht fertig, sondern er sagt, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Der Vater hat den Sohn ausgesendet. Warum? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Um Versöhnung zu bringen. Um Frieden zu stiften. Johannes 17, 18 bis 21, das Gebet, das hohe priesterliche Gebet, wie es heisst, wo Jesus an den Vater richtet. Wie du mich in die Welt gesandt hast, genau so sagt er, genau wie du mich geschickt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Mit dem Auftrag, Frieden zu stiften. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir alle. Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das Vorbild für Einheit ist Gott der Vater und Gott der Sohn. Und er sagt, ich will, dass so eins sind. Und wenn Leute so eins sind, dann hat es keinen Platz für Lampen, Streit, Krieg. Dann hat man Frieden. Und warum ist das so wichtig? Damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Meine lieben Freunde, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, schwächt oder untermauert die Botschaft vom Evangelium. Müssen wir uns nicht vormachen. Die Art und Weise, wie wir leben vor Gott und miteinander, schwächt, zieht sie ins Lächerliche oder stärkt und untermauert die Botschaft vom Evangelium. Das sind mehr die Sachen vom Ursprung, von der Umsetzung, aber jetzt wollen wir uns noch der Auswirkung zuwenden. Und wir haben gesagt, vieles von dem, was wir jetzt angeschaut haben, das ist in der Vertikale. Das ist Gott zu uns, wir zu Gott. Bei den Auswirkungen haben wir zwei Bereiche, die wir anschauen. Einen heute und den nächsten am darauffolgenden Sonntag. Es hat eine interne Auswirkungen, sprich bei mir selber. Und das andere, was wir dann anschauen, das nächste Mal, ist horizontal, sprich im Umgang mit den Leuten um uns herum. Aber heute bleiben wir bei den Internen. Und es gibt einen Haufen Leute, die sagen, dass sie unzufrieden sind mit sich, mit der Welt, mit allem. Irgendwie sind sie einfach immer unzufrieden. Sie sind einfach nicht zufrieden. Sie sind einfach keine Ruhe. Irgendetwas passt einfach nie. Und wenn wir als Friedensstifter keinen Frieden haben, dann haben wir ein kleines Problem. Weil wir wollen jemandem etwas geben oder von etwas erzählen, was du selber gar nicht hast. Wenn du pleite bist, kannst du niemandem helfen, der in finanzieller Not sind. Und unzufriedene Friedensstifter sind genauso absurd. Wirklich einfach absurd letztendlich. Man kann es nicht anders sagen. Und am Schluss auch nutzlos, wie blinde Blindenführer oder ein tauber Musiklehrer. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Aber auf der anderen Seite, wir als Kinder, nein, als Söhne Gottes, wie wir beschrieben werden, können getrost sein und dürfen uns frei wissen, nicht fühlen. Ich weiss, es fühlt sich nicht immer so an. Bin mir absolut bewusst. Darum ist es wichtig, dass wir uns an dem heben, wo nicht veränderlich ist. Das Wort verändert sich nicht. Da muss nichts angepasst werden. Unsere Gefühle, die sind mal so. Und als solche, als Kinder Gottes, als Söhne Gottes, dürfen wir eben getrost sein und uns frei wissen von einem schon fast unmenschlichen Druck, muss man manchmal sagen, der in dieser Welt manchmal aufgebaut wird. Und an uns auch nicht spurlos vorbeigeht. Wie viele Leute gibt es, die entweder denken, ich bin zu alt, und die anderen finden, sie sind zu jung. Die einen haben das Gefühl, sie sind zu dick, und die anderen, sie sind zu dünn. Die einen passen die Haare nicht, die haben gerade und wollen locken, die anderen haben locken und werden gerade, die einen haben und wollen keine, und dann gibt es einige, die haben keine und sind ganz zufrieden damit. Man macht den Kasten auf und zerschlägt einem schier, wenn einem Kleider entgegenkommen und man sagt, ich habe nichts anzulegen. Man hat das Gefühl, man sei zu dumm. Oder man sieht sich immer als der Benachteiligte, der Verlierer. Man ist unzufrieden mit dem Job, mit dem Kind, mit der Frau oder mit dem Mann, mit der Ehe. Es passt einem nicht, wie man aussieht. Die Karriere läuft nicht so, wie man will. Das Auto schon gar nicht. Haus, ist auch nicht so, wie wir es vorgestellt haben. Ich will eigentlich ganz neu mit anders in die Ferien als immer in die Berge. Ich will doch ans Meer. Gemeint. Passt mir vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich sogar, aber das würde mir ja nie sagen, unzufrieden mit Gott. Weil er mir einfach nicht gibt, was ich ja eigentlich verdient habe. Ich habe doch ein Recht auf das. Wie gesagt, das würde mir nie sagen, weil das wirkt ja so ungeistlich. Aber wisst ihr, ob ihr es sagt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Da drin ist es. Und Gott kennt unsere Herzen. Er weiss genau, wo wir stehen. Entgegen von dieser ganzen Unzufriedenheit lesen wir aber im Wort Gottes Folgendes. Es ist wiederum wichtig. Wir müssen uns einfach an dem festheben, wo Bestand hat, wo hebt. Hebräer. Nein, nicht Hebräer, Jakobus. Jakobus verschwendet ja wirklich null Zeit. Das ist, wenn er ein Schweizer gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich ein Zürcher gewesen. Der kommt gerade peng auf den Punkt, oder? Jakobus 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Meinst du das ernst? Ich nicht wegen der Prüfung. Jakobus war nicht masochistisch veranlagt und hat den Leuten nichts Böses gewünscht. Aber wir müssen fertig lesen. Warum sollen wir uns freuen? Nicht wegen der Prüfung. Nicht weil es schwer ist, nicht weil es wehtut, nicht weil es unangenehm ist. Da ihr wisst. Und liebe Freunde, es gibt Sachen, die müssen wir wissen. Wir müssen es einfach wissen. Und wir müssen auch wissen, dass sie wahr sind. Und wir müssen wissen, dass wir uns an dem festheben können. Dann, wenn du das Gefühl hast, der Boden schwimmt dir weg unter den Füßen, musst du etwas haben, das hebt. Du musst wissen. Was müssen wir denn wissen? Warum sollen wir uns freuen in die Prüfung? Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts, absolut gar nichts, Mangel habt. In nichts. Zufrieden sein. Auch in Prüfungen. Oder Römer 8, 28, bekannter Vers. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Das ist ein guter Vers. Aber wir müssen eine Frage stellen. Was ist das Beste? Das ist das Entscheidende, wenn wir den Vers richtig verstehen. Das ist das, was die Brücke schlägt zwischen Jakobus 1 und Römer 8, 28. Was ist das Beste? Was ist das Beste, was uns passieren kann? Abgesehen davon, dass wir in den Himmel gehen. Was ist das Beste? Jetzt und da. Das müsst ihr wissen. Was ist das Beste? Das ist eine gute Sache, das ist nicht das Beste. Was ist das Beste? Das Beste jetzt und da. Das sind alles nur Folgen davon. Das ist es. Jesus ähnlicher zu werden. Das ist das deklarierte Ziel, das Gott hat mit allen Kindern Gottes. Und alles, was er wirkt, das Gute, wie das, was man hätte mitbestimmen können, hätte man gesagt, nein, danke, das kannst du gerne an mir vorbeigehen lassen. Alles, was Gott wirkt, wirkt er mit dem einzigen Ziel, dass wir umgestaltet werden ins Bild von seinem Sohn, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und in dem Sinn, denen, die Gott lieben, die Gott kennen, die wissen, wie er ist und warum er macht, was er macht, dient alles zum Besten. Es steht nicht, es fühlt sich alles super an. Es dient zum Besten. Es verfolgt das Beste, was es gibt in deinem Leben. Und das Beste, was es gibt in deinem und meinem Leben ist, mein Leben verlieren, um es zu gewinnen in ihm. Das ist das Beste. Das müssen wir wissen. Weil sonst können wir einen Haufen Sachen, die passieren, nicht richtig einordnen. Und wir werden unzufrieden sein mit uns und mit der Welt. Und wenn wir ehrlich sind, auch mit Gott. Psalm 139, auch ein bekannter Psalm, lesen wir Folgendes. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitz und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich verstehe meine manchmal nicht einmal, obwohl ich bei mir selber bin. Aber Gott versteht es. Er weiß, was Sache ist. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe her, du weißt es ganz. Von hinten, von vorn hast du mich eingeengt und deine Hand auf mich gelegt. Kenntnis, zu wunderbar für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Und dann rühmt der Gott für alles, was er macht, für alles, was er ist. Und landet dann im Vers 14. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Ja Gott, so gross, so klein, so dick, so gescheit, so nicht so gescheit, so wie auch immer. Du hast mich gemacht und du hast nichts verpasst. Und wenn wir das wirklich annehmen können, dann kommt Frieden in unser Herz. Dann kommen wir zur Ruhe. Dann können wir mit uns leben. Das heisst nicht, dass wir einfach Sünde beschwichtigen. Das heisst es nicht. Aber wir können uns annehmen, so wie wir sind, weil Gott hat uns so gemacht. Und dann wachsen wir von dort aus weiter. Das Beste, wie es Evelyn gesagt hat, seinem Sohn ähnlicher werden. Das ist dann unser Verlangen. Das ist das, was der Paulus im Philipperbrief sagt. Ich vergesse, was da hinten ist. Aber ich jage aufs Ziel zu. Ich jage aufs Ziel zu. Und Epheser 5 redet davon, dass wir Gott Dank sagen sollen für alles. Und der 1. Thessalonicher 5, 14 bis 18 heisst sogar ausdrücklich, wir sollen Gott dankbar sein oder Dank sagen für alles. Denn das ist der Wille Gottes. Das ist etwas, was Gott will. Und ich kann euch eins garantieren. Wenn ihr Gott dankt, wird es unheimlich schwierig sein, gleichzeitig unzufrieden zu sein. Es geht nicht. Es geht genauso wenig, wie Tag und Nacht gleichzeitig sein können. Wie Ost und Westen zusammenfinden. Es geht nicht. Und der Aufruf zu Dank, verbunden mit Frieden, finden wir überall. Überall. Und wenn erstmal bei uns Ruhe ist. Und ich weiss, wir müssen arbeiten, weil es fühlt sich nicht immer so an. Aber vielleicht, und ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass bei all diesen Passagen die Rede ist von Wissen. Ich weiss das. Oder sagt dies Wissen. Wenn das da ist und Frieden einkehrt in der Vertikale, weil ich weiss, ich bin angenommen, ohne Werk, aus Glauben durch Gnade. Und bei mir Frieden ist, intern, weil mir bewusst bin, ich kann alles. Und Gott ist immer bei mir. Und er hat mich nicht vergessen. Dann, und das ist das nächste Mal dran, kommen die horizontalen Auswirkungen. Dann können wir Friedensstifter sein. Dann sind wir erst in der Lage, wirklich etwas zu geben, was wir selber kennen und haben. Und ich möchte abschliessen mit Versen aus dem Kolosserbrief, wo das eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt. Einerseits unsere Stellung, die wir haben, durch das, dass Gott eine Rettung gewirkt hat, uns versöhnt hat, uns die Ausrüstung gegeben hat und jetzt sagt, so, und jetzt nimm sie und mach etwas damit. Hör zu. Kolosser 3, 12 bis 17. Zieht nun an. Wer ist der Handelnde? Wer muss sich, ich weiss nicht, wie ihr aufgestellt seid, über einen Diener habt, der euch anleitet am Morgen. Ich nehme an, die meisten von euch legen euch selber an am Morgen. In der Regel schon, oder? Aha. Und wenn ihr euch nicht anlegt, dann sind ihr das auch und vor allem selber geschuld. Dann sind ihr selber geschuld. Dann können wir nicht sagen, ja. Nein, ihr seid selber geschuld. Das ist wichtig. Wir müssen auch mal ein bisschen wissen, was ist Gottes Sache? Und was ist meine Sache? Und er sagt, leg dich an. Dann sage ich, aber Gott, du musst mich. Nein, leg dich an. Ich habe dir alles gegeben. Deine Garderobe ist voll. Wir sehen gerade, wie die Garderobe bestückt ist. Zieht nun an. Nun im Vergleich, und das können wir nicht, da könnte der Röbi fragen, der hat den Kolosserbrief predigt. Aufgrund von all dem, was Gott gemacht hat und was wir gelernt haben über ihn, Kapitel 3, zieht nun an. Als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. So werden wir beschrieben. Gott hat uns auserwählt. Gott hat uns zu Heiligen gemacht. Und Gott liebt uns. Und was sollen wir anlegen? Jetzt kommt Garderobe. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Erinnert alles wieder sehr stark an die Bergpredigt, an die Seligpreisungen. Und er sagt, ihr müsst die Sachen anlegen. Nur weil ihr es im Kasten habt, nützt nichts. Ihr müsst es anlegen. Und was sollen wir dann machen, wenn wir angelegt sind? Einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Und liebe Freunde, wenn wir einander ertragen, und manchmal auch mittragen, und manchmal auch durchtragen, und einander vergeben, dann haben wir Frieden. Die Garderobe ist da. Die Ausrüstung ist da. Leg sie an. Leg sie an. Üb dich in diesen Sachen. Wenn einer Klage hat gegen den anderen, dann müssen wir eben ertragen, vergeben. Aber jetzt kommt die Messlatte. Die ist das Oberste. Wie sollen wir einander vergeben? Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie viel hat dir Christus vergeben? Alles. Wie viel vergibt er jeden Tag? Alles. Was wird er dir vergeben, was du gar noch nicht angestellt hast in der Zukunft? Alles. Das Maß für Vergebungsbereitschaft untereinander ist bedingungslos, vorbehaltslos. Nicht, weil es einer verdient hat, sondern so, wie Christus uns vergeben hat. Das ist das Maß. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen zieht die Liebe an. Ihr seht, wir müssen Haufen Sachen anlegen. Das ist, wenn ein Soldat in den Krieg geht. Wenn er nicht richtig angelegt ist, kann er nicht kämpfen. Dann steht er da wie unbrauchbar. Wir müssen die Ausrüstung anlegen. Einerseits das, was genannt ist in der ersten Verse und dann zudem auch, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Wieder kulminiert das Ganze. Alles steuert darauf hin, dass der Friede führst, Friede wirkt in unserem Herzen, damit wir Friedensstifter sein können. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, in der Gemeinde. Wir sind berufen, in der Gemeinde, den Frieden Christi regieren zu lassen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Frage von Micha am Anfang, wo ich auch uns persönlich und uns als Gemeinde gestellt habe. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Dankbar. Heute ist ja Buß, Bett und Danktag. Wir können danken, dass wir Buß überhaupt dürfen tun und dass es Vergebung gibt. Dass wir im Gebet direkt zu unserem Herr und Gott dürfen kommen. Und wer dankbar ist, kann nicht gleichzeitig unzufrieden sein. Und wir haben einen Haufen Grund, Gott zu danken. Wir haben alles bekommen. Und er ist bei uns. Und wir werden ihn sehen. Und auf diesen Tag freuen wir uns alle. Ich bete noch zum Schluss. Vater im Himmel, vergib, wo wir unzufrieden sind. In welchem Bereich auch immer, aber vor allem, wenn wir unzufrieden sind mit dir, weil man meint, du hättest uns vergessen. Oder gäbst du uns nicht das, was wir verdient haben. Herr, verdient hätten wir die Hölle. Aber du hast uns deinen Sohn gegeben, der uns errettet hat. Er ist gekommen und hat uns versöhnt und uns ausgesendet, so wie er gekommen ist. Herr, mögen wir wirklich das erfassen, was wir haben in dir, wer du bist. Was du gemacht hast, machst und machen wirst, Herr. Und mögen wir Friedensstifter sein und widerspiegeln, dass wir Kinder sind, nein, Söhne vom Gott des Friedens. Amen.